Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnau Bern, Fribourg-Wallis. Aufstand von den Kleinen gegen das Zentrum. Emmentaler Gemeinden sollen für Emmentaler Kultur dürfen zahlen. Metallplatten gegen das Hochwasser. Der Kanton Wallis will das Sittener Quartier so schnell wie möglich schützen. Und mit viel Willen und Training an der Weltspitze dabei ist der Berner Oberländer Sportler Christoph Kunz.
Grundsätzlich mache ich den Sport sicher nicht, dass ich Applaus bekomme. Ich mache es für mich, für die Leistung, für die Grenzerfahrung, die ich sicher irgendwo machen kann.
Christoph Kunz ist mit einer Bronzemedaille zurückgekommen von der Ski-WM im Monoski. Am 4. vor 6 Uhr zieht der behinderte Sportler vom Jahr Bilanz und erzählt über seine weiteren Pläne. Das Wetter, die Nacht und morgen gibt es ein bisschen Schnee. Am Mikrofon Peter Brandenberger. Nachrichtenübersicht hat Christian Strübin.
Die drei Gemeinden Betterkinden, Hindelbank und Krauchtal wollen nicht nur verwaltungskreismässig zum Emmental gehören, sondern auch kulturell und darum Beiträge an Kulturinstitutionen auch nicht mehr in Bern, sondern im Emmental zahlen. Das ist richtig so, hat der Grossrat klar entschieden und den Perimeter bereinigt. Das Berner Symphonieorchester BSO und sein Direktor Matthias Gavrilov gehen in absehbarer Zeit getrennte Wege. Der Arbeitsvertrag wird aufgelöst, gibt BSO-Stiftung bekannt. Der bisherige Direktor findet die geplante Fusion von Orchester und Stadttheater zwar gut, aber er selber will für ein Orchester die ganze Verantwortung. Der Bernische Grossrat hat das Wassernutzungsgesetz definitiv verabschiedet. Es macht vor allem Konzessionsverfahren und die Modernisierung von Kraftwerken einfacher. Der Gebrauchswasserzins wird zwar nicht billiger, aber die Wärmepumpen sind nicht mehr wasserzinspflichtig und damit sollten die Heimsysteme billiger werden. Ein Durchgangsheim für minderjährige Asylbewerber in der ehemaligen Bauernschule Bereck zu Berau verstoßt nicht gegen das Baurecht oder gegen die Zonenplanung. Dieser Meinung ist die Baudirektion vom Kanton Bern und lehnt darum eine Beschwerde gegen das Durchgangsheim ab. Nachbarn und der Ortsverein Berau haben sich gegen die Baubewilligung von der Gemeinde Langnau gewehrt. Und Kantonspolizei Biel hat heute nach dem Mittag ein verdächtiges Päckchen unschädlich gemacht. Dafür hat man eine Strasse längere Zeit gesperrt und zwei Häuser mit über 30 Personen evakuiert. Das Päckchen hat sich als harmlos erwiesen.
Die Emmentaler Lobby im Berner Kantonsparlament hat sich also heute durchgesetzt. Die drei Gemeinden Betterkinden, Hindelbank und Krauchtal sollen von nächstes Jahr an nicht mehr an die Kultur in der Region Bern zahlen, sondern an die Kultur in der Region Emmental. Die Burgdorfer Stadtpräsidentin Elisabeth Zech hat am Morgen im Bernischen Grossrat so argumentiert.
Ist denn Stadttheaterkultur wichtiger als Kultur im Casinotheater Burgdorf? Symphonieorchester wichtiger als Jazz Nights zu Langnau? Will man in vollem Ernst den Emmentaler Gemeinden Kulturgelder für Bern abknüpfen, obwohl sie eigentlich dem Emmental zustehen?
Nein, hat die Mehrheit vom Parlament die Frage beantwortet und die Regierung beauftragt, die drei Gemeinden aus dem Kulturperimeter Bern-Mittelland zu entlassen. Aber ohne Nebengeräusche geht das nicht, Jörg André.
Das erste Problem ist, wie könnte es anders sein, das Geld. Wenn die drei Gemeinden Betterkinden, Hindelbank und Krauchtal schon vom nächsten Jahr an nicht mehr an die Kultur der Region Bern mitzahlen, dann fehlen dort knapp 100'000 Franken pro Jahr. Auf die Gesamtsumme von rund 14 Millionen Franken ist das zwar nicht so viel. Trotzdem wollen aber die anderen Gemeinden aus der Regionalkonferenz Bern-Mittelland das Loch nicht einfach so stopfen. Und der Kanton, der will auch nicht, wie der Erziehungsdirektor Bernhard Baufer den Morgen im Parlament gesagt hat.
Soll es der Kanton übernehmen? Hier hat der Regierungsrat gefunden, nein, das wollen wir nicht übernehmen, weil 50% von diesen Kosten zahlen wir eh schon. Und wir wollen jetzt nicht als Milchkuh auch das noch übernehmen. Einfach, wenn es sonst gerade niemand kann zahlen kann, kann es halt der Kanton noch zahlen.
Das Problem Nummer 2 liegt bei den Verträgen zwischen der Regionalkonferenz Bern-Mittelland und den Berner Kulturbetrieben, sagt Thomas Hanke, bei der Regionalkonferenz Bern-Mittelland zuständig für die Kultur.
Wir haben unsere Verträge für die kommende Subventionsperiode aufgebaut auf der Zusicherung, dass die drei Gemeinden auch in dieser Subventionsperiode dabei sind.
Das heisst, für die nächsten 4 Jahre ist das Geld der drei betroffenen Gemeinden mitgerechnet. Jetzt geht es schon um die Abstimmung und die können wir nicht verschieben.
Wir wollen die Verträge am 17. März zur Abstimmung bringen und müssen sie noch, weil sonst können die Institutionen nicht weiterarbeiten.
Für ein Ja zu diesen Verträgen lenkt eine einfache Mehrheit von den knapp 80 Gemeinden rund um Bern. Es würde also nichts nützen, wenn die drei Gemeinden, die ins Emmental wechseln wollen, einfach Nein sagen. Der Erziehungsdirektor Bernhard Pulver will ihnen auch keine Steine in den Weg legen und den Auftrag vom Grossen Rat, den er heute gefasst hat, umsetzen.
Wir werden auf jeden Fall die Verordnung nachher anpassen müssen und die drei Gemeinden aus der Regionalkonferenz Bern-Mittelland entlassen und denen dann ermöglichen, im Emmental mit dabei zu sein.
Wegen diesem Wechsel sind die Verträge mit den Kulturinstitutionen in der Region Bern nicht in Gefahr. Es spiele nämlich keine Rolle, ob man die Verordnung vor oder nach der Abstimmung ändere, sagt Bernhard Pulver. Offen sei aber die Frage, wer denn für einen fehlenden Beitrag einspringe. Da gäbe es für ihn drei Varianten.
Variante 1, die fehlen einfach in den Kulturinstitutionen. Das ist auch nicht ganz eine optimale Lösung, weil die haben ja nicht gerade sehr hohe Beiträge. Die zweite Variante, die Regionalkonferenz Bern-Mittelland, tut jetzt diese Beträge noch für die Gemeinden verteilen. Die Variante 3, der Kanton zahlt jetzt das einfach. Oder man kann noch kombinieren, dass die Regionalkonferenz Mittelland und der Kanton verteilen die Kosten. Es gibt vielleicht noch Lösungen, wir werden schauen, ob wir Lösungen finden.
Im Moment sieht es ganz nach Variante 3 aus. Der Kanton muss zahlen. Das verlangt auch ein Vorstoss, der dann im März in den Grossen Rat kommt. Wenn das so wäre, könnte es durchaus sein, dass die auch andere Gemeinden auf die Idee von einem Wechsel kommen könnten.
Ja, das Risiko besteht, aber umgekehrt heisst es ja nicht, dass jetzt für alle anderen Gemeinden auch jetzt den Perimeter bereinigen. Wir haben vor, das auf 2016, also auf die nächste Vertragsperiode zu bereinigen und das macht man halt hier eine Ausnahme für Zemmertal.
Gut möglich, dass es bei dieser einen Ausnahme bleibt. Bis jetzt hat der Bernhard Pulver nämlich im Bereich Kultur keine weiteren Anträge auf dem Tisch.
In der Berner Kultur rumoren es aber nicht nur wegen dem Grossrat. Heute am Nachmittag hat der Stiftungsrat vom Berner Symphonieorchester BSO bekannt gegeben, dass der Direktor, der Matthias Gavrilov, den Hut nimmt. Der Stiftungsratspräsident Guy Jacques hat dem Christian Strübin Auskunft gegeben über die Hintergründe von diesem Abgang.
Herr Gavrilov geht, weil er Symphoniedirektor will sein und nicht Musikdirektor. Und Musikdirektor ist für ihn klar, wäre er zu orchesterlastig. Und das hätte vielleicht auch zu Spannungen geführt. Die Zukunft ist sicher einfacher, wenn man mit der neuen, neutralen Person anfangen kann.
Wie ist das überhaupt stand gekommen, jetzt die Trennung? Wer hat die jetzt eingefädelt?
Wir diskutieren da schon längere Zeit, Gavrilov und ich und einige Leute vom Stiftungsrat mit dem. Das dauert schon ein halbes Jahr. Wie wollen wir weitergehen? Das ist ein Prozess, wo reift. Und es ist sicher für beide Seiten nicht einfach gewesen, die Trennung.
Ist er allenfalls mit dem Rückzug einer Trennung von eurer Seite zuvorgekommen?
Nein, das kann man nicht sagen. Das ist wirklich ein Dialog, den wir schon lange führen. Und darum, nein, das ist nicht so. Und wir haben in letzter Zeit gefunden, dass das jetzt bestens ist, dass der Vertrag aufgelöst wird.
Sagt der Guy Jacques, Stiftungsratspräsident des Berner Symphonieorchester. Einfacher wird die Zukunft darum, weil auch der Intendant vom Stadttheater geht. Damit ist der Weg offen für eine neue Führung für einen fusionierten Berner Kulturbetrieb mit Orchester und Theater unter einem Dach. Im Wallis streiten die Politiker gegenwärtig darüber, wie die dritte Rhone-Korrektion gemacht werden soll, sanft oder hart. Gleichzeitig droht die einzelnen Gebiete ein Dammbruch, auch in der Kantonshauptstadt Zitten. Dagegen will jetzt die Kantonsregierung schnell etwas unternehmen. Rainer Deyer.
Es geht ums Quartier Wissigen. Das ist der Stadtteil auf der Höhe vom Schlosshügel Valeria, gerade unterhalb vom Rotten. Das gehört sozusagen als Wahrzeichen das altbekannte Fußballstadion Turbio. Dem Quartier mit seinen rund 3000 Einwohnern droht beim nächsten grossen Hochwasser eine Überschwemmung. Der Rottendamm, so heute der Toni Arborino, der Projektleiter von der dritten grossen Rhone-Korrektion, siege da im Verlauf der Jahre unsicher geworden.
Wir haben Angst, wir hätten hier einen Dammbruch wie in 2000, wir haben in Ried gesehen. Und für uns ist sehr wichtig, so rasch wie möglich diese Dämme zu verstärken für die Personen, die direkt in der Nähe der Rhone leben. Es ist wichtig.
Die Unsicherheiten sind im Rahmen der Studie zur dritten Gross-Rhone-Korrektion festgestellt worden und müssen, ähnlich wie im Rhein-Fisp, sofort behoben werden. Das Projekt sieht vor, dass auf einer Länge von 1,5 Kilometer Metallprofil von 8 Meter Höhe in den Damm gekammert werden, sodass im Damm eine riesige Metallwand entsteht. die Metallwand, so der Toni Arborina weiter, können zwar einen Dammbruch verhindern, aber nicht, dass die Rotte beim Hochwasser überläufen können. Im Klartext, die Massnahmen von der drittgrossen Rhone-Korrektion bleiben trotz Metallwand im Damm nötig und auch möglich. Trotzdem hat sich heute der sittende Stadtpräsident Marcel Maurer über die Sofortmaßnahmen aber zufrieden gezeigt.
Da haben wir ein paar tausend Leute, die links von der Rhone leben, und wenn man schnell da die Sicherheit erhöhen kann, dann ist es ein grosser Schritt, das gemacht wird.
Sitte halten allerdings darauf fest, dass die Rotte in ihrem Bereich nicht nur sicher gemacht werden, sondern eben auch schöner. Der Rotte soll jetzt unsere Flusslandschaft zum Erholungsraum werden.
Dass man wandern kann, spazieren kann und Freude hat, an der Rhone entlang zu gehen.
Das allerdings dürfte noch dauern, denn genau über solche Fragen, ob der Rotte hart korrigiert wird oder sanft mit Ausweitungen, mit Uferlandschaften, streiten nach wie vor die Politiker. Die nötigen Sofortmaßnahmen allerdings werden schnell umgesetzt. Bei FISP sind die Arbeiten bereits voll im Gang. Bis heute sollen diese Herbst anfangen und rund 8 Monate dauern.
Der Reinhard Eier über geplante Arbeiten an Rhone oder am Rotte, wie die Oberwalliser sagen. Sportlich war der Berner Oberländer Christoph Kunz schon gern. Schon früh hat er gelernt Skifahren. Der Konkurrenz ist er aber auch in der Leichtathletik davon gerannt. Bis der Töffunfall kam, der sein Leben komplett geändert hat. Im Jahr 2000 war das. Seitdem ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Beim Spitzensport ist er aber geblieben. Heute holt er Medaille als Monoskifahrer, jetzt gerade eine Bronzemedaille an der WM der alpinen Behindertensportler im italienischen Sestriere. Warum der erfolgreich Behindertensportler gleich am Rücktritt umdenkt, das und mehr, erzählt der 28-jährige Reichenbacher im Gespräch mit der Brigitte Mader.
Christoph Kunz, Sie sind jetzt zurück von Sestriere, wo ihr die Weltmeisterschaft hatte. Ihr seid mit einer Bronzemedaille zurückgekommen. Euer Ziel war, eine Medaille mitzunehmen. Wie fest hat die Freude an der? Sie liegt hier neben euch auf dem Tisch.
Ich habe sehr Freude an dieser Medaille. Wirklich für mich war das grosse Ziel, eine Medaille zu gewinnen. Und es hat schlussendlich geklappt am letzten Tag, im letzten Rennen mit dem Riesenslalom. Und gleich, muss ich sagen, habe ich mir schon für die ganze WM ein bisschen mehr vorgenommen. Vor allem gerade für die Abfahrt, wo ich ja in Vancouver Goldmedaille gewonnen habe. Dort habe ich leider Pech gehabt, bin mit der besten Zwischenzeit ausgeschieden. Aber grundsätzlich, im Großen und Ganzen, bin ich gleich zufrieden, wie es gelaufen ist.
Und gleich denkt ihr jetzt daran, nur, ob ihr überhaupt noch weitermachen sollt. Die Leistung jetzt auch damit zu tun, dass ihr über Bücher wollt, will ich noch Spitzensport, will ich nicht mehr.
Nein, das hat grundsätzlich nicht konkret mit dieser WM zu tun. Das habe ich mir eigentlich schon vorher überlegt. Für mich war die Saison ein bisschen eine Probesaison. Ich habe das erste Mal nicht mehr gearbeitet seit Ende Oktober und habe mich voll auf den Sport konzentriert. Und für mich ist schon von Anfang an klar, dass es das so eine Probesaison ist und dass ich mich eigentlich erst nach der Saison wieder entscheiden werde, in welcher Form und ob überhaupt, dass ich noch weitermache mit Skifahren.
Seid ihr einem Töffunfall, den ihr mit 18 gehabt habt, auf einen Rollstuhl angewiesen? Vorher habt ihr Langstrecken, Mittelstrecken seid ihr gelaufen, habt Leichtathletik gemacht. Der hier, spitzensportlermässig, da seid ihr Klasse, eine Sportförderklasse vom Gymnasium Viel, dann eben der Unfall. Warum habt ihr euch näher auf das Skifahren konzentriert und nicht zum Beispiel auf ihr Leichtathletik, Rollstuhlrennen zum Beispiel?
Ja, das war wirklich so ein bisschen ein Umbruch gewesen. Es ist auch ein bisschen auf Umwegen bin ich schlussendlich zum Skifahren gekommen. Für mich war vor allem klar gewesen, dass ich nach dem Unfall, dass der Rollstuhl nicht der Grund sein sollte, dass ich nicht mehr Spitzensport machen kann. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und habe in Leichtathletik mit trainiert. Und für mich war zuerst klar gewesen, dass ich auch in diese Richtung zurückgehen möchte. Aber irgendwo war es nicht das Gleiche gewesen. Vielleicht habe ich zu fest verglichen mit früher und habe dann gemerkt, dass das nicht das ist, was ich möchte, dass ich etwas Neues brauche. Hier in Frutigen bin ich fast im Skigebiet gewohnt und habe nachher auch eine Möglichkeit gesucht, dass ich mit den Kollegen auf die Piste kann. Ich habe die im Monoskifahren gefunden und das hat mich dann auch gepackt und habe gemerkt, dass ich dort wirklich Potenzial habe. Ich habe dort angefangen zu trainieren und habe mich weiter steigern.
Für jemanden, der jetzt kein Bild hat, wie das aussieht, wenn ihr mit eurem Monoski runterfahrt auf der Piste, beschreibe geschwind, was braucht es? Was ist so der Hauptunterschied zum normalen Skifahren, wo ich ja zwei Brettchen habe, zwei Stöcke und so weiter?
Ja, ganz am Anfang ist es ein ganz komisches Gefühl. Mir ist dort auf dem Gestell angeschnallt, so in einer Schale drin, und mir ist eben nur auf einem Ski. Und dann habe ich wirklich das erste Mal, als ich dort drin bin, das Gefühl gehabt, jetzt geht es einfach den Berg ab und ich kann mich nicht wehren. Aber wenn man dann ein bisschen fährt, man tut dann sehr viel mit der Teilierung vom Ski arbeiten, mit dem Gleichgewicht. Und grundsätzlich ist dann Theorie und Technik zum normalen Skifahren nicht ein riesengroßer Unterschied.
Und ihr macht das jetzt eben wettkampfmässig. Ich kann mir vorstellen, da gibt es ja nicht einen Club um eine Ecke, wo man kann sagen kann, hallo, ich komme, würde gerne mitmachen. Wie kommt man denn überhaupt dazu, das eben wettkampfmässig zu machen?
Ja, also ich habe dort ein bisschen gesucht, ein Team, das ich mittrainieren kann. Es gibt von der Schweizer Paraplegikervereinigung aus gibt es verschiedene Kurse, die angeboten werden, die nachher schlussendlich auch in einem Team enden, wo Rennen fährt, im Swiss Monoski-Team. Ich bin dort reingekommen und konnte auch wirklich dort intensiv trainieren. Ich kann aber auch hier mit der IO, mit dem regionalen Skiclub, kann ich Training machen, wo ich auf der Tor fahren darf, wo ich auch so ein bisschen profitieren kann. Aber grundsätzlich sind wir näher mit dem Team, vor allem auch im Herbst auf dem Gletscher unterwegs und nachher eigentlich ab dem Dezember halt überall in Europa oder auch weiter weg an den ganzen Rennen.
Wie schnell fährt man denn da so oben runter?
Es ist noch schwierig zu sagen, wir eigentlich keine Tempomessung, aber gerade in der Abfahrt, in einem Zielschuss oder auch sonst, haben wir schon Spitzentempo ungefähr von 110 Stundenkilometer.
Ich denke jetzt mir noch schnell, wenn ich mir vorstelle, eben, ihr seid da angeschnallt, müsst da mit dem Gleichgewicht arbeiten. Braucht ihr das ein bisschen, den Temporausch?
Ja, ich bin, glaube ich, nicht ein Adrenalin-Junkie, aber ich habe es schon gerne, weil ich bin sicher ein bisschen ein Draufgänger. Aber gerade so eine Abfahrt braucht schon Jahre, eigentlich, wo man sich ein bisschen herantasten muss. Also so von 0 auf 100 auf die Tempo ist es schon nicht realistisch.
Und Angst vor einem Sturz? Dass ihr noch mehr könntet verletzen könntet? Dass ihr irgendwie... Ja?
Ja, eigentlich nicht Angst. Es ist sicher Respekt rum. Gerade meistens ist bei einem Super-G oder bei einer Abfahrt bei Besichtigung fast schlimmer, als wenn man eher selber unterwegs ist. Man muss sicher die Risiken abschätzen, die Risiken, die man schlussendlich während dem Rennen eingeht. Aber wenn man sich wirklich herantasten kann, wenn man das jahrelang aufbauen kann, dann sind die Risiken sicher abschätzbar.
Die WM, die jetzt war, ist letzte Woche, die ist nicht übertragen worden. Die hat man nicht live können dabei sein am Fernsehen. Wie zum Beispiel jetzt das Kitzbühel, wo man den Fahrer von oben bis unten können zuschauen konnte. Stört euch das, dass ihr die Aufmerksamkeit nicht habt?
Es ist nur schwierig zu sagen. Klar ist es schade, dass man nicht mehr mitbekommt grundsätzlich, dass man die Infos fast ein bisschen suchen muss. Aber es ist auch klar, dass wir im Behindertensport eigentlich eine Randsportart sind, wie es sehr viele andere Randsportarten auch gibt. Und von dem her ist der Anspruch nicht so hoch. Aber gleich wäre ich froh, wenn vielleicht in Zukunft die Leistungen, weil ich mir irgendwo vielleicht auch sagen kann, die Leistungen kommen noch unter erschwerten Bedingungen zustande. Und wenn grundsätzlich die Leistungen vielleicht noch ein bisschen mehr Anerkennung finden, hätte ich sicher nichts dagegen.
Und das Bild von euch mit der Goldmedaille von Vancouver, das hängt da immer noch an der Sagerei, wenn man da Richtung Frutig rauffährt. Freut euch das?
Das macht mich sicher schon ein bisschen stolz. Es freut mich auch, wenn es eben so Reaktionen gibt, dass die Bevölkerung... Aber grundsätzlich mache ich den Sport sicher nicht, dass ich Applaus bekomme. Ich mache es grundsätzlich für mich. Ich mache es für mich, für die Leistung, für die Grenzerfahrung, die ich sicher irgendwo machen kann.
Jetzt denkt ihr aber gleich daran, dass es eben eventuell nicht mehr, dass ihr würdet euch zurückziehen vom Spitzensport. Wenn ich euch jetzt so zugelassen habe, habe ich das Gefühl, so ganz ohne Sport kann der Christoph Kunz sicher nicht leben in Zukunft. Sehe ich das richtig?
Also der Sport wird sicher weiterhin ein Teil von meinem Leben sein. Vielleicht nehmen wir ganz auf diesem Niveau. Das würde ich jetzt wirklich erst im Sommer entscheiden, wie es weitergeht. Ob ich wirklich nochmal Vollgas geben, probiere an der Weltspitze dran zu bleiben bis zu den nächsten Paralympics in Sochi.
Es ist jetzt mit im Winter und eure Saison ist eigentlich schon ein bisschen durch nach dieser WM und ihr habt auch ein bisschen noch andere Pläne. Ihr wollt auf eine grosse Reise, auf eine Weltreise. Braucht ihr ein bisschen Abstand auch?
Nein, es ist nicht so, dass ich Abstand brauche. Die Reise haben wir schon länger geplant. Das war für uns schon lange ein Traum gewesen, dass wir die Reise mal machen können. Jetzt kommt es gerade ein bisschen entgegen, dass die Saison recht kurz ist, die WM schon im Januar und nachher hat es eigentlich keine wichtigen Rennen mehr. Das nützen wir jetzt gerade, dass wir Mitte Februar für 4 Monate auf eine Weltreise gehen.
Durch Christoph Kunz von Reichenbach im Berner Oberland.
Brigitte Matter hat mit ihm geredet. Im Regionalschnall Bern Fribourg-Wallis nochmal die Nachrichten vom Tag kurz.
Drei Gemeinden, die mit der Bezirksreform vom Mittelland zum Emmental sind gekommen, wollen jetzt auch ihre Kulturbeiträge nicht mehr zu Bern, sondern im Emmental zahlen. Der Grosse Rat hat die Terrainbereinigung gut geheissen. Sie macht im Berner Kulturbudget pro Jahr knapp 100.000 Franken aus. Und wer die zahlt, ist offen. Es sieht aber ganz danach aus, dass der Kanton das Loch letztlich muss stopfen. Das Berner Symphonieorchester und sein Direktor Matthias Gavrilov gehen absehbarer Zeit auseinander. So haben sich der Stiftungsrat und der BSO-Direktor geeinigt, sagt der Stiftungsrat. Und damit ist der Weg frei für eine neue Führung von einem fusionierten Kulturbetrieb mit Symphonieorchester und Stadttheater unter einem Dach. Und der Kanton Wallis will seine Hauptstadt Sitten besser vor möglichen Hochwasser und Dammbrüchen an der Rhone schützen. Darum fährt man diesen Sommer als Sofortmassnahme an, der Damm in einem dicht besiedelten Abschnitt von Sitten mit einer 1300 Tonnen schweren, 1,5 Kilometer Länge und 8 Meter hohen Metallwand zu verstärken.
In Nacht und morgen Morgen gibt es ein bisschen Schnee. Die Wetterprognose von SF Meteo.
Heute Abend ist es im Wallis noch meistens klar. Sonst werden die Wolken bereits wieder dichter und schon am Abend fällt dann am Jura erster Schnee. In der zweiten Nachthälfte dehnt sich das Schneefallgebiet über fast die ganzen Kantone Bern und Fribourg aus. Es ist nicht der ganz grosse Schnee, aber es könnte also gerade so lange, dass es morgen wieder grössere Probleme auf den Strassen rund um die Bundesstraße gibt. Das vor allem auch, weil der Schnee unterhalb von rund 400 Metern dann langsam aber sicher in Regen übergeht. Und der kann es dann ganz besonders rutschig werden. Morgen Nachmittag gibt es im Berner Mittelland dann bereits wieder grössere Aufhellungen und am Abend kommt am Bielersee die Biesen auf. Im Wallis hat es morgen ausgedehnte Wolkenfelder, wahrscheinlich gibt es aber nur Richtung Aletschgebiet und Lötschental ein bisschen Schnee. Die Temperaturen liegen in der Nacht bei minus 3 Grad, im Rhonental noch bei minus 7 Grad. Am Nachmittag erwarten wir dann rund um Bern etwa plus 2 Grad. Am Donnerstag liegen über Mittelland zähe Hochnebelfelder. Drüber und im Wallis ist es aber nur teilweise sonnig. Vor allem im Wallis hat es ausgedehnte, dichte Wolkenfelder. Es sollte aber weitgehend trocken bleiben und die Höchstwerte erreichen werden um 2 Grad.
Der Felix Blumer im Regionalschnall Bern Fribourg-Wallis. Redaktion habe ich Christian Strübin, Moderation Peter Brandenberger. Die Sendung gibt es gerade nachher im Internet auch als Podcast zum Abladen auf regionalschnall.ch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.